Willkommen zurück bei Der neue Berater Folge 3. Heute haben wir eine konkrete Praxisfolge, nachdem wir letztes Mal doch sehr theoretisch über AI gesprochen haben. Heute verraten wir, was wir konkret täglich nutzen und vor allem, wie wir es nutzen. Das ist für viele Berater ein softer Einstieg in die Arbeit mit AI und hat trotzdem einen spürbaren Effekt. Hallo Jonas.
Hallo Patrick, grüß dich. Genau, als kleine Beobachtung, die uns im Endeffekt zu dieser Folge gebracht hat, die meisten Berater nutzen halt momentan AI eher als ChatGPT-Tab im Browser. Die fragen halt eher schnell mal was nach und lassen mal schnell was schreiben. Das Ergebnis davon ist relativ häufig eine oberflächliche Produktivität, dass du eben schöne Drafts hast. Nichts verändert sich strukturell generell am Arbeitstag. Und genau da wollen wir heute ansetzen, denn der echte Hebel sitzt nun mal woanders. In Custom-Konfigurationen, die wir uns selbst gebaut haben, für eben ganz spezifische Aufgaben. Heute gibt es 3 davon und alle 3 nutzen wir täglich.
Und alle 3 haben verschiedene Setups und vor allen Dingen bedienen sie verschiedene Anforderungsbereiche von Beratern. Und das ist der rote Faden heute. Erstens geht es ums Urteilen. Da stellen wir euch einen sogenannten Advocatus Diaboli vor, der strukturell als Challenger für Argumente eben dient. Also man kann alles Mögliche challengen lassen. Zweitens ein operativer Assistent, und zwar der Personal Assistant, der das Inbox-Chaos beseitigen kann oder zum Beispiel Reiselogistik organisiert. Und drittens geht es ums Kommunizieren. Und dafür zeigen wir euch einen Content Creator, der AI für Recherche nutzt und daraufhin Texte verfasst, ohne allerdings in Slop zu kippen. Was alle 3 Tools gemeinsam haben, das Tool an sich ist nicht der Hebel, sondern die Konfiguration ist der Hebel.
Genau, das ist völlig richtig und dazu nochmal eine wichtige Vorbemerkung. Wir reden nicht von der Software, die du eben als Lizenz kaufen kannst, sondern wir reden von Setups, von Einstellungen, ja, die du eben bauen kannst mit Cloud, mit ChatGPT, mit Microsoft Copilot, im Microsoft Enterprise Stack eben Copilot Studio, genauso wie mit Cloud oder jetzt MCP-Servern privat. Die Logik darunter ist immer dieselbe. Wir benutzen Systemprompts, haben Datenzugriff und eine ganz klare Modustrennung. Ja, Patrick, lass uns doch mit dem anfangen, das bei uns den größten Unterschied gemacht hat.
Ja, gerne. Erstmal aber finde ich gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Also man braucht nicht jedes Tool einfach kaufen, sondern wir sind starke Verfechter von selbst erstellen und Marke Eigenbau, wenn es um irgendwelche Agenten oder Assistenten geht. Mhm. Ich finde auch so, gerade jetzt am Anfang, wo wir alle noch gedanklich noch nicht ganz im AI-Zeitalter angekommen sind, ist es auch wichtig, dass man viel selbst macht, manuell und wenig einkauft, denn sonst wird man niemals verstehen, wie diese Modelle arbeiten. Und ich glaube, das ist jetzt eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt für alle einzusteigen und ein bisschen zu experimentieren. Zum Beispiel mit einem sogenannten Advocatus Diaboli. Mhm. Das Besondere daran ist, das ist ein Challenger, der ein echtes Argumentationssparring hinbekommt. Das heißt, der bewertet das, was ihr ihm eingebt, sehr kritisch, aber eben doch auf Grundlage von Gegenargumenten. Also nicht einfach nur, das sehe ich anders, das wäre ja Quatsch, da kann man sich ja einen Eselbot bauen, sondern ja, der sagt, ich sehe es anders, weil.
Also unser Hauptanwendungsfall für den Advocatus Diaboli ist nun mal nicht an ein einzelnes Produkt gebunden. Er funktioniert eben quer durch den ganzen, jetzt in unserem Fall in dem Deal-Bereich, ja, und ehrlich gesagt darüber hinaus in fast jedem Beratungsprodukt, das wir nun mal täglich bauen. Was diese Arbeit nämlich alle eint, ist im Grunde, am Ende steht eine Story, ein Narrativ oder Argumentationskette, die vor Investor, Vorstand oder Aufsichtsrat tragen muss. Die Story und das Narrativ brauchst du eben überall. Und genau dort sitzt der Wert vom Advocatus Diaboli. Ja, konkret aus den letzten Monaten, mehrere Due Diligence-Berichte durch das Setup laufen lassen, immer vor der Vorlage beim Management. Die Aufgabe ist nun mal in dem Fall ein Storyline-Check. So, wo bricht hier das Argument? Welche Annahme steht unkommentiert? Wo sind Sprünge zwischen Datenpunkten und Schlussfolgerungen? Die AI ist nun mal ein extrem unbestechlicher Leser, der nichts annimmt und in dem Fall oder genau aus dem Fall wichtig für uns, wenn du ihm eben die richtigen Systemkonfigurationen mitgibst.
Also ich glaube, das ist auch wichtig dafür, dass man einfach merkt, dass man nicht in solche Selbstbestätigungsverzerrung irgendwie fällt. Das heißt, man hat ja ein Endprodukt und da liest man und möchte es selbst irgendwie sich angucken und irgendwann hat man keine Lust mehr oder man merkt irgendwie, man möchte sein Produkt nicht komplett verreißen selbst und es ist ganz nützlich, dass man eben jemanden hat, der diese Berührungsängste nicht hat und im Zweifel einem auch das ganze Ding um die Ohren haut. Mhm. Um ehrlich zu sein, benutze ich jetzt so ein, ich nenne den jetzt nicht immer Advocatus Diaboli, aber so ein Gegensprecher-Tool, um meine fixen Ideen zu challengen. Das heißt, die meisten Chat-Assistenten sind ja so emotionale Speicherlecker,
ja,
und befürworten jeden Quatsch. Also man kann sonst welche für schwachsinnigen, abseitigen Ideen dem sagen, ja, oder
völlig richtig,
sagen,
Patrick, genau. Ja.
Genau, oh, das ist ein interessanter Ansatz.
Ja.
Und dann gibt er einem irgendwie 10 Durchführungsmaßnahmen, wie man da irgendwie hinkommt, obwohl es von vornherein Quatsch war. Und für jemanden, der jetzt so vor kreativen Ideen so überläuft, ist es eigentlich ja am schlimmsten, wenn alle diese Projekte gleichzeitig angefangen werden.
Ja, genau.
Deswegen ist es nicht schlecht, vielleicht mal das gegenchecken zu lassen und zu überlegen, ist das überhaupt sinnvoll, bevor ich jetzt anfange, an irgendwas zu arbeiten. Auf der anderen Seite sollte man sich auch vorsehen, zu früh sämtliche Ideen immer durch diesen Gegensprecher, diesen Advocatus Diaboli, laufen zu lassen. Denn dann findet ja gerade in dieser Findungsphase.
Der unterbricht ja deinen ganzen kreativen Prozess. Ja.
Genau, weil man findet am Anfang, wenn man erstmal eine Grundidee hat, sagt immer jeder, aber ja, was ist mit Datenschutz? Ja, das kannst du immer am Anfang sagen. Da muss man sich später darüber Gedanken machen. Und deswegen, das ist ja auch so, dass man im Brainstorming mal gelernt hat, erstmal ja und zu sagen, um weiterzukommen. Aber irgendwann sollte man da vielleicht doch mal eine Pause einlegen und den ganzen Erguss dann mal der AI zur Verfügung stellen, dass der mal sagen kann, was falsch ist oder was undurchdacht ist.
Richtig. Und was eben auch noch entscheidend ist, ist definitiv, wie das Setup nun mal gebaut ist. Und der entscheidende Punkt ist hier, niemals einen Hybriden bauen, der sowohl als auch macht.
Ja, genau.
Oder, denn sobald die AI halt versucht, beides zu sein, wird sie weich und sagt, ja, aber zu allem. So, und dann hast du genau diesen Nutzen eben verloren.
Ja, genau. Und außerdem würdet man sein eigenes Denken dann vollständig einstellen. Es ist ja ganz gut,
richtig,
dass man dann quasi von diesem Nein oder von dem Gegenargument wieder selbst ins Denken gebracht wird, wenn er dann sagt, nein, das ist das harte Gegenargument, aber dann gleichzeitig auch irgendwie eine Lösung anbietet, dann sorge ich dafür, dass ich keinen Sparringspartner mehr habe, sondern gucke mir im Prinzip ein Gespräch an.
Mhm.
Also du musst das Gefühl bekommen, dass dir jemand die Leviten liest, ist vielleicht nichts für Leute, die mit Imposter-Syndrom zu kämpfen haben, denn das würde die fertig machen, glaube ich.
Es ist richtig, also wo das Setup in dem Fall scheitert, wenn man eben diese Modus-Trennung nicht klar definiert. Ja, also man hat halt oft den Reflex, dem Tool zu sagen, bitte sei aber nicht zu kritisch, das wird mich demoralisieren. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Und wenn man dann in diesen Advocatus Diaboli Modus reinpackst, ja, dann kollabiert der ganze Nutzen. Ne? Der Witz ist hier eben, dass dieser Modus, ja, es eben nicht für dein Selbstvertrauen ist, sondern er ist für dein Argument. So, und diese zwei Phasen müssen halt klar getrennt werden.
Ja, wobei ich habe noch niemals die AI, auch nicht vorher, bevor ich irgendwie Anweisungen geschrieben habe oder Markdown-Dateien geschrieben habe, die AI gebeten, mich zu schonen. Also das ist mir noch nie eingefallen.
Hast du nicht?
Aber ich mache auch nicht, also bei den ganzen normalen, habe ich jetzt auch nicht überall gesagt, sei klar und deutlich und so und lob mich nicht. Das habe ich jetzt nicht überall ausgestellt. Ich finde das ganz nett, wenn er dann mal so eine aufmunternde Nachricht dazu packt.
Ja, das ist tatsächlich manchmal relativ motivierend.
Vielleicht nur ein Tipp aus der Praxis, wenn es schon um Motivation geht. Also ich musste früher, mittlerweile sind die Zeiten irgendwie vorbei, es meldet sich keiner mehr, aber viele Abschlussarbeiten gegenlesen. Bestimmt 10 oder 11 oder 12 oder so habe ich gegengelesen. Und da habe ich immer vorher gefragt, wann ist denn Abgabe?
Ah, okay.
Ja, weil wenn die gesagt haben, ja, so in 3 Wochen, dann habe ich entsprechend auch meine Kritik so formuliert. Das heißt, wenn ich dann gesehen habe, oh, hier ist irgendwie grundlegend irgendwie was falsch,
ja,
was du jetzt auch noch in den 3 Wochen hinbekommst, dann habe ich das auch vielleicht an den Rand geschrieben oder meine Einschätzung dazu. Wenn es aber dann hieß so, okay, in 3 Tagen muss ich abgeben, dann habe ich gesagt, okay, um denjenigen nicht zu demoralisieren und irgendwelche Grundsatzfragen jetzt hier in den Raum zu stellen, die er eh nicht lösen kann, nur oberflächliche Korrektur, das heißt irgendwie Satzbau, Grammatik und solche Sachen. Also alles, was dazugehört, aber was optisch ist. Und das ist auch ein Tipp vielleicht für den Advocatus Diaboli. Ihr solltet den einsetzen, bevor ihr das letzte Mal schon gepolished habt, also euren Text zum Beispiel.
Ja.
Ansonsten, also du hast dann alles vorformuliert Und dann challengest du das und das ist dann schon irgendwie demoralisierend. Vor allen Dingen müsstest du es dann wieder neu schreiben und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man zu faul ist.
Ja, verstehe.
Also erstmal relativ grob was haben, dann challengen und dann sauber schreiben. Das ist, glaube ich, so die beste Art und Weise, wie man dann zu einer guten Argumentationskette kommt. Ich glaube, damit haben wir so relativ viel schon über den Teufelsadvokaten gesprochen. Vielleicht können wir mal zum nächsten Assistenten übergehen. Und zwar ist das so der persönliche Assistent, den die vielleicht die meisten schon haben, aber vielleicht hat ja jeder andere Funktionen eingebaut. Was ist denn dein persönlicher Assistent? Was macht der?
Also in meinem Fall wäre es so der Use Case vom morgendlichen Inbox-Chaos im Grunde zum strukturierten Tag. Ja? Also ein Assistent in dem Fall, der den Kontext kennt und ja, der dir definitiv morgens zur ersten Stunde sofort eine gute und produktive Übersicht zeigt. Denn, lass uns das so sagen, also Beratungsalltag heute heißt nun mal relativ häufig internationale Projekte, verteilte Teams in verschiedenen Zeitzonen. In meinem Fall, ich sitze jetzt in Spanien, habe natürlich auch Kontakte in Deutschland zum Beispiel, gelegentlich Calls mit Leuten aus den Vereinigten Staaten. Also wenn ich jetzt morgens den Laptop aufmache, sind halt irgendwo zwischen 10 und 30 E-Mails in der Nacht reingekommen. So verschiedene Kunden, verschiedene Zeitzonen, verschiedene Dringlichkeiten. Das alte Ritual, das wir, glaube ich, alle haben, ja, Kaffee aufsetzen, Inbox aufmachen und eine Stunde lesen und sortieren, bevor überhaupt die produktive Arbeit anfängt. So, diese Stunde war im Grunde jeden Tag verloren, besonders der Montagmorgen, das kennen wir alle. Ja, mein Personal Assistant macht im Grunde aus diesem Chaos genau das, was man sonst von Hand macht. Also Punkt 1, was war wichtig? Eben, dass er die Top 5 E-Mails zum Beispiel in der Nacht, aus der Nacht mit kurzer Begründung, warum priorisiert. Der zweite Punkt, Action-Items für heute, was muss heute beantwortet werden, was kann warten, was ist eskaliert. Und der dritte Punkt, und das ist auch sehr wichtig, eine Meeting-Preparation. Also für jedes Meeting zeigt er mir an, welche Mails dazu gehören, welcher Stand der Dinge erwartet wird. Das spart mindestens 30 bis 45 Minuten täglich. Und wichtiger als die Zeit, ich starte halt irgendwie den Tag strukturierter so und nicht reaktiv.
Ja, ich muss sagen, bei mir kommt da noch andere Dinge dazu, die ich wichtig finde. Also da geht es zum Beispiel darum, dass ich meine Notizen nicht mehr selber führe. Das heißt, er macht Notizen, während wir miteinander chatten. In Notion beispielsweise, da gibt es einen Connector, den kann ich benutzen und da erstellt er mir neue Notizen. Das Coole ist auch, dass er diese Notizen auch sortieren kann. Ich kann ihm sagen, pass mal auf, es ist ganz schön unordentlich, kategorisiere die mir mal und alles, was älter ist als 3 Monate, was ich nicht mehr angeguckt habe, das packt mir mal ins Archiv.
Sehr interessant.
Und das ist wie so ein Gedächtnis und einfache Sachen kann er da quasi zwischenspeichern. Das ist also eine ganz gute Idee, den Connector zu nutzen. Eine andere Sache ist, die ich auch habe, also das ist zwar jetzt nicht unbedingt beraterspezifisch, aber kann natürlich auch auf Kollegen eben zutreffen, das ist einfach ein Geburtstagswarner. Der sagt mir, guten Morgen, übermorgen hat Georg Geburtstag und am Freitag Tante Sibylle. So, und dann weiß ich, okay, muss ich denen nochmal gratulieren. Und das ist für mich jetzt schon eine Erleichterung im Alltag. Und das andere wäre, dass ich Fristen eben eingetragen oder dass ich an Fristen erinnert werde, wenn sie im Kalender sind. Also dann heißt es, Achtung, Ende der Woche ist Abgabefrist für Mandat 4, 5, 6.
Ja, nochmal ganz kurz, denn es ist sehr super, dass wir darüber sprechen und auch erklären, welchen Nutzen dieser Assistant hat, aber ich glaube, das ist auch interessant für den Hörer, ne? Also für den Setup-Teil, wie kannst du das eigentlich machen? Und das geht halt in zwei sehr unterschiedlichen Welten. Wenn dein Unternehmen, deine Firma den Microsoft-Stack hat zum Beispiel, kannst du das wirklich einfach mit Microsoft Copilot oder Copilot Studio bauen. Hast du relativ schnell out of the box Zugriff auf dein Outlook und den Kalender. Du brauchst wirklich keine extra Integration hier. So, wer mit Google Workspace arbeitet oder das privat aufsetzen will, Cloud zum Beispiel mit MCP-Servern zu Gmail und Google Kalender funktioniert genauso. Das ist relativ easy. Was zählt ist nicht die Plattform, sondern wirklich, dass der Assistant in dem Fall strukturierten Zugriff hat und dass du dem Systemprompt klar sagst, was relevant ist und was eben nicht.
Ja, vielleicht, wenn man sich überlegen will, kann man ja ganz kreativ werden, was dieser Assistent einem alles irgendwie erleichtern soll, sollte man sich, wie eigentlich bei allen Assistenten, die man baut, erstmal darüber im Klaren werden, was ist eigentlich ein Prozess bei mir und wie modular kann ich den abbilden? Und da muss man in der Lage sein, die zeitlich zu ranken und sagen, okay, womit verbringe ich eigentlich echt viel Zeit Und lohnt es sich, das eben zu beschleunigen? Denn einige Dinge sind tatsächlich schneller, wenn ich sie eben selber mache oder genauso schnell, wenn ich sie selber mache. Und die mache ich vielleicht nur sehr selten. Aber wenn ich sage, ich bringe jede Woche eine halbe Stunde mit irgendwelchen Tätigkeiten zu und ich kann die genau umschreiben, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, den Assistenten damit zu füttern. Und bei mir ist es beispielsweise, dass der Assistent in der Lage ist, Hotels zu suchen für mich. Also ich habe einen Connector zu Booking. Und wenn im Kalender steht, Freitag bist du auf Samstag in Mannheim oder so, dann sagt er mir dazu auch, welches Hotel ich nehmen kann. Wenn er auch die Straße weiß, wo ich eben hin muss, dann kann er mir auch in der Gegend ein Hotel suchen. Und das ist echt schon praktisch. Der liefert einem das mit Preis und Foto und Link und so. Also ist dann schon komfortabel, weil vorher habe ich dann irgendwie selber geguckt und dann auf dieser Karte. Ja. Und also ich fand es immer umständlich und so spare ich mir einfach Zeit. Aber ja, ich muss sagen, ich vertraue dem nicht immer hundertprozentig. Also ich gucke dann trotzdem nochmal nach.
Ja, also ganz ehrlich, ist ja auch relativ naheliegend. So für mich ist definitiv Reisen buchen oder Travel definitiv der schnellste Win. Gerade in unserer Branche, Berater machen halt relativ häufig Kunden- oder Konferenzhoppings, dass du in einer Woche, oder?
Ja, du musst ja halt überlegen, dass wenn man so überlegt, wo kam das mal her? Eine Zeit lang hatte jeder Manager eine eigene Sekretärin. Also vor Jahrzehnten, aber da gab es für jeden Berater eine eigene Sekretärin, die Reisen und sowas organisiert hat. Dann wurde das immer weniger und irgendwann hat das dann eine Teamassistenz gemacht und irgendwann gab es dann nur noch die Partnerassistenz, die dann für 30 Leute, kann sie wohl schlecht die Assistenz sein. Alle machen es selbst. Und da gibt es, worauf ist es gegangen? Ja, auf die Wochenarbeitszeit. Möglicherweise kostet das die Firma auch Geld. Also man weiß ja, dass die Woche halt nur so und so viele Stunden hat. Und wenn du eine davon mit Buchungsgeschichten zu tun hast, dann ist das eine, die kannst du weniger billen.
Ja genau, das meine ich ja mit naheliegend. Ne? Also das ist so relativ schnelle Zeitersparnis. Hier der Assistant in dem Fall macht eben aus verschiedenen Kalender-Events und einer groben Vorgabe, wenn du ihm jetzt in dem Kontext gibst für ein Hotel oder Kundennähe, maximal x Euro, noch verschiedene, weiß nicht, Spezifikationen, ordentliches WLAN oder so, konkrete Buchungsvorschläge. Also der User hier wählt eben und der Assistant bucht oder je nachdem, wie autonom das Setup eben eingestellt wird und ganz wichtig, ob du wieder in so einer Enterprise-Umgebung bist oder das privat bei dir machst. Ja, aber es ist genau wie du sagst, also eine Konferenz, ein Call, ein Meeting, whatever, pro Quartal aufzusetzen, war eben früher, mehrere Abende Recherche und heute mit dem Assistant in 20 Minuten hast du es eben fertig. Ja. Zumindest ein erstes Draft.
Also wo du sagst, das System bucht oder so, so weit gehe ich meistens gar nicht. Und das ist auch dann genauso dieser extra Schritt, zu dem man dann so ein bisschen, man ist ja gewillt, dass man wirklich so ein Gefühl von Automatisierung hat. Also, dass ich suche nur aus und dann ist das schon alles gebucht und bums, kommt in mein Wallet und ich werde erinnert. Und das kann man auch alles bauen, aber ich merke dann immer, wie wenig Geschwindigkeitsvorteile ich bekomme und wie oft das dann verbuggt ist oder dann irgendwas nicht
klappt. Oder wie wenig du dem Ganzen vertraust.
Natürlich, und wie wenig ich dem Ganzen vertraue, denn das ist schon dann eine ganze Menge Verantwortung, die man dann abgibt, auch für sich selbst. Mhm. Und da möchte ich nicht, möchte ich nicht unbedingt, dass dann das Hotel in einer ganz anderen Stadt ist oder irgendwie gar nicht existiert. Keine Ahnung. Also ich möchte das schon dann nochmal einmal ansehen. Und was siehst du denn noch für Schwachstellen? Also wenn man, wo man sagt dann so, dann kippt das System, das ist dann vielleicht zu schlau oder so oder kann zu viel. Also bei mir sind zum Beispiel die ganzen Notizen durcheinander geraten.
Im Grunde genau das, was wir gerade gesagt haben. Das Setup kippt da, wenn eben der Assistant, oder in dem Fall wäre es ja ein Agent, aktiv wird, ohne dass du es freigegeben hast. Ja. So Open Claw oder so, Second Brain, mein privates Setup verlangt für jede, jetzt eine E-Mail-Antwort und jede Buchung explizite Bestätigung. Ja. So, das jetzt auf privaten, in der privaten Umgebung auf meinem Computer. Aber es gibt natürlich auch Setups, die das automatisch machen. Und da bin ich genauso wie du, deswegen habe ich gerade gefragt, ob du dem Ganzen nicht vertraust. Also da bin ich sehr vorsichtig mit. So, du willst eben nicht, dass das einem Tool oder ein Agent irgendjemanden und in Unternehmensumgebung einem Kunden eine halbgare Antwort oder so schickt, weil du irgendeinen Hinweis übersehen hast oder das einfach nicht reviewed hast. Also hier den Human in the Loop, das ist super wichtig, das Prinzip. Der Assistant macht dir halt den Vorschlag, aber der Benutzer entscheidet. Das ist ganz wichtig dahinter.
Ja, ich glaube, wäre vielleicht auch mal eine Diskussion wert, zu überlegen, ob das jetzt nur daran liegt, dass man dem System nicht vertraut, weil wir es erst so kurz benutzen, in Anführungsstrichen. Das ist halt, wir kennen den nicht, den Assistenten, wir wissen nicht genau, macht macht er das richtig. Wenn du jetzt aber überlegst, ja, wenn du jetzt eine Sekretärin hättest, die 20 Jahre Erfahrung hat mit solchen Dingen, die macht das immer richtig, die macht keine Fehler. Und ich glaube,
macht sogar besser als du.
Die macht das, genau, die macht das besser als man selber. Und ja, denk mal so in 1-2 Jahren, wenn man so richtig Vertrauen in diese ganzen Systeme hat, weil es fast immer stimmt oder immer stimmt, ich glaube, dann gibst du die Verantwortung ab. Dann übergibst du ihm das.
Kann sein.
Das ist nur das unsere eigene Unsicherheit. Wir uns
einfach noch ein bisschen dran gewöhnen müssen.
Ja.
Ja. Nichtsdestotrotz, gerade wenn wir über Produkte sprechen und gerade wenn wir über die Beraterbranche sprechen und wenn wir hier ein AI-Produkt bauen, also das kann nie 100%
nein,
AI gestützt, ohne das zu reviewen, freigegeben werden. Ja, das geht nicht. Das wird doch nie klappen, auch wenn ich mich in 5 Jahren dran gewöhne. Das kannst du nicht machen. Kannst du machen, nee, ja, aber dann bist du halt auf der Titelseite von irgendeiner Zeitung.
Ja, also, ja, natürlich. Ich glaube, bei einer Hotelbuchung wird das nicht passieren. Da hast du halt einfach mal dumm gebucht.
5-Sterne-Hotel im Ritz.
Ja, dann zahlst du es halt aus eigener Tasche im schlimmsten Fall. Die AI entscheidet letztlich bei dir jedenfalls nicht, ob zum Beispiel eine Buchung durchgeführt wird oder schickt automatisch eine E-Mail ab, aber sie darf durchaus die Inhalte schreiben für so eine E-Mail. Ja. Und das ist auch, dann kommen wir jetzt auch zum dritten Assistenten, den wir schon angekündigt haben, der Content Creator. Da gibt es ganz verschiedene Output-Formate natürlich, aber nehmen wir mal ein Beispiel, man möchte als Berater gerne sichtbar sein und sich als Experte darstellen. Über LinkedIn, Newsletter, Fachartikel oder auch Konferenzbeiträge. Und dadurch macht man eben diese Reputationsarbeit und Markenarbeit und möglicherweise dann kommt man zum nächsten Schritt auch zu einer Mandantengewinnung. Gleichzeitig ist aber diese Sichtbarkeit momentan total kaputt. Also diese originären Content, den man früher gesehen hat bei vielen, das geht unter oder gibt es gar nicht mehr. Und das macht es gerade sehr schwierig. Also einerseits helfen einem natürlich die hilft einem der Content Creator dabei, guten Output zu erzeugen. Andererseits sorgt die Vielfalt der Leute, die jetzt mittlerweile, oder die Anzahl der Leute, die jetzt mittlerweile mit AI arbeiten, dafür, dass Social Media Plattformen wie LinkedIn mit AI-Slop überschwemmt sind. Und das, naja, das schreckt einfach eher schon ab. Und da merkt man, plötzlich ist es gar nicht mehr so toll, so einen super polisheden Post zu bekommen, den die AI am ausspuckt, sondern man möchte vielleicht was anderes wieder.
Ja, du nimmst das gar nicht mehr richtig wahr. Ja. Das sind wie diese AI-generierten YouTube-Videos, die du jetzt in den Reels kriegst.
Ja, ja. Ja, genau. Und mittlerweile, also mich persönlich schreckt eigentlich AI-Content immer total ab. Also wenn ich irgendwo so Signale sehe von wegen, diese Gefiertstriche überall oder so, dann habe ich schon keinen Bock mehr weiterzulesen. Das macht mich irgendwie wütend, dass Leute mir Maschinen-Content vorlegen,
ja,
wenn ich es merke.
Ja, das kann schon sein, ja. Aber die Regel dafür ist ja relativ einfach, oder? Also es gibt, glaube ich, 3 Layer so, in denen AI nun mal gut ist und einen, in dem sie definitiv nichts zu suchen hat. So der erste ist eben Recherche zum Beispiel.
Ja.
Ja, also Quellen sichten, Fakten prüfen, Trends auswerten. Hier ist eine AI mit Web Search und Grounding extrem stark. Ja, hierzu nochmal den Bogen zur zweiten Folge. Ja. Der zweite Layer ist im Grunde, ja, draften, strukturieren, ja, verschiedene Dinge einfach Hooks ausprobieren, so was vorformulieren. Hier ist AI definitiv brauchbar, aber auch niemals 1:1 übernehmen. So, und der dritte Layer ist überprüfen, Review. Also ein eigenes Draft eben gegen AI-Slop-Patterns checken und definitiv die Tonalität prüfen.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass man die Texte, die die AI eben vorformuliert, gegenprüfen sollte und nicht 1:1 übernehmen soll. Ich finde, selbst wenn man das vorhat, ist es trotzdem für mich frustrierend oder manchmal auch erschlagend, wenn ich die AI einen kompletten Text verfassen lasse und den dann review. Das fühlt sich immer sehr weniger nach mir an, als wenn ich es anders mache. Und das liegt wahrscheinlich an irgendwelchen Ankerheuristiken oder sowas. Das heißt, ich sehe so einen Text und sehe die Argumentationsstruktur im gesamten Text und da fällt es mir schwerer, Einzelheiten zu verändern. Und für mich ist es viel natürlicher, dass ich den Text mit der AI sozusagen Stück für Stück zusammenschreibe. Und dafür gibt es auch einen Skill. Also wenn man sich noch nicht mit Skills auseinandergesetzt hat, das ist ein sehr schöner Skill, der heißt Co-Authoring Skill. Den gibt es bei Claude auch so dabei. Man kann den natürlich noch anpassen, aber der funktioniert grundsätzlich so, dass Claude, man gibt ihm zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis vor mit 4-5 Stichpunkten, mit Unterpunkten und sagt so, wir gehen jetzt Abschnitt für Abschnitt durch und du gibst mir Textbeispiele und ich gebe dir meine Antwort darauf und die Änderung. Und das challengest du dann vielleicht nochmal, bis wir einen Abschnitt fertig haben und zufrieden sind und dann geht's zum nächsten. Und das hat den schönen Effekt, dass man selber in der Lage ist, auch die Argumentationsstruktur zu steuern, je weiter man den Text aufbaut. Und man hat am Ende auch eher das Gefühl, dass das Endprodukt sein eigenes ist und dass es aus einem Guss stammt. Mhm. So dass man da nicht immer nur hingeht und dann so einzelne Wörter mal austauscht im Endtext, sondern dass man von vornherein weiß, okay, das ist mein Text, den die AI mir irgendwie schneller geschrieben hat.
Mhm. Können wir diesen Co-Authoring-Skill den Zuhörern zur Verfügung stellen in den Shownotes?
Ja, kann man machen, klar.
Ja, sehr interessant. Der nächste Use Case ist im Grunde der rechercheintensivste, zum Beispiel, ja, also längere Fachartikel oder Whitepaper. Hier ist AI definitiv als Recherchemaschine ja unschätzbar, ja. Also zum Beispiel 20 Studien gegenüberstellen, Datenreihen aus verschiedenen Quellen konsolidieren oder internationale Vergleiche bauen. Was du sonst in 2 Wochen recherchiert hast, hast du jetzt in 3 Tagen ja strukturiert vor dir. Aber, und das ist auch wieder die Grenze, ne? Die eigene Position, das eigene Argument, das schreibst du nun mal selbst. Sonst klingt das Whitepaper wie 12 andere ja nur mal zum gleichen Thema.
Ja, und ein paar harte Regeln, die wir uns jetzt so dafür gegeben haben und die wir uns regelmäßig in Erinnerung rufen müssen, weil sonst die Bequemlichkeit eben zu Slop führt. Das ist auch ja, klar, also das ist auch vielleicht mal ein Grundsatz nochmal. Natürlich liefert mir das Ding hier super schnell einen Text 20.000 Mal so schnell, wie ich den schreiben könnte. Aber man muss sich trotzdem die Geduld nehmen, das wirklich nochmal Korrektur wenigstens zu lesen. Das kostet einen ja kaum Zeit. Weil selbst diese Viertelstunde, selbst die nimmt man sich nicht. Und das ist eben auch, das ist die Bequemlichkeit. Wir sind halt bequeme Wesen als Menschen, das ist so. Wenn es eine bequeme Lösung gibt, dann wählen die meisten von uns diese Lösung auch, weil es einfach Ressourcen spart. Ja. Und es ist ganz gut, wenn man zumindest sagt, ich schreibe erstmal den Hook und die Pointe, worum es gehen soll, um das, was ich jetzt hier unterschreiben soll, was ist so der Grundgedanke und was ist am Ende so mein Take darauf. Und darum kann, das sind sozusagen die Leitplanken, in denen sich dann dieser ganze Text bewegt. Und das kann schon mal ein bisschen verhindern, dass mir das so aus der Hand genommen wird und ich lese einfach einen vollkommen fremden Output. Dann sollte man vielleicht ein bisschen drauf schauen, dass man die Dinge, die einem beim AI-Textlesen nerven, dass man davon ausgeht, dass das andere auch nervt. Ich zum Beispiel habe schon gesagt, ich mag das nicht, dass in jedem Text mittlerweile so viele Gefiertstriche sind. Das war früher eine absolute Ausnahme in Texten. Gab's nicht.
Ja, das nervt doch.
Überall ist das drin und ich sehe sofort wieder, ChatGPT Post. Und deswegen sollte man sich überlegen, wie kann ich jetzt eigentlich meinen Textassistenten dazu bringen, dass der das nicht macht. Dann kann ich ihm einfach reinschreiben, so selten Gefierstriche zu benutzen, wie nur möglich.
Ja, oder verschiedene Artikel von dir geben und ihn bitten, deinen Schreibstil einfach zu imitieren.
Genau, das ist sowieso das Nächste. Das sollte man, dem kann man eine ganz eigene Folge widmen, also über das eigene Ich, was man einprogrammieren kann und sollte vielleicht. Am Ende ist das Wichtige, dass man selber natürlich sieht, das ist nicht mein Text. Aber ein Kollege, der einen vielleicht gut kennt und den Text sieht, soll das Gefühl bekommen, klingt nach dir. Und wenn er sagt, interessant geschrieben, aber ist irgendwie anders, klingt so generisch oder klingt nicht nach dir, dann ist das Setup definitiv zu locker.
Wo das ganze Setup eben kippt, ist genau das, was du gesagt hast, wenn eben die Bequemlichkeit gewinnt. Ja, also wenn du die Drafts ungelesen abschickst oder postest, weil gerade Mittwoch ist und du einen Call musst, wenn du deine AI-Anti-Slop-Liste nicht geupdatet hast, ja, weil die Slop-Patterns sich einfach weiterentwickeln und AI sie lernt. Und vor allem, wenn du AI für die Stimme nutzt, statt für die Recherche. So, das ist im Grunde der Moment, an dem dein Profil, ja, austauschbar wird. Und Austauschbarkeit ist als Berater genau das Gegenteil von dem, was du verkaufst.
Ja, absolut. Vielleicht ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir gucken nochmal zurück. Wir haben 3 Assistenten vorgeführt, die wir gerne selber benutzen. Zum einen den Advocatus Diaboli, der die Argumentationskette stärkt und wirklich einen herausfordert. Dann den Personal Assistant, der strukturiert das operative Doing, sagen wir mal so im Wochenraum. Und der Content Creator, der schärft deine Kommunikation, deine Art und Weise, wie du schreibst, wenn du ihn diszipliniert nutzt. Was alle 3 Tools gemeinsam haben, das Tool ist eben nicht der Hebel, sondern die Art und Weise, wie es konfiguriert ist, entscheidet darüber, wie gut es funktioniert.
Mein Take am Ende dazu noch, Keiner muss jetzt wirklich alle drei Setups auf einmal bauen, die wir heute besprochen haben. Such dir das eine raus, das gerade die größte Reibung in deinem persönlichen Alltag löst. Bei den meisten Leuten ist das wirklich ehrlich, so, weil es am schnellsten geht, das Morgenbriefing. Das spürst du sofort. Investier hier 2 Stunden darin, das Tool richtig zu konfigurieren. Das ist wesentlich mehr wert als alle ChatGPT oder Claude Hacks auf LinkedIn eben zusammen.
Ja, ich würde gerne vielleicht in der nächsten Folge noch über ein Thema sprechen, was wir jetzt hier nicht noch behandelt haben, und zwar die wahrscheinlich wichtigste Anweisung, die man mal schreiben sollte, und zwar, dass man sein alter Ego oder sein eigenes Ich einprogrammiert mit Anweisung, dass man sein eigenes Ich einprogrammiert. Ich glaube, das ist vielleicht was, das können wir in der nächsten Folge mal einschieben, denn dafür sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen, aber das lohnt sich unheimlich bei der Nutzung von Claude beispielsweise. In der nächsten Folge wollen wir uns aber vor allen Dingen damit beschäftigen, was gerade vielleicht viele beschäftigt, aber möglicherweise nicht alle von euch zu benennen wissen, und zwar Brain Fry und AI Fatigue. Also die Grundlagen dieser Phänomene und was die Forschung dazu sagt. Mhm. Und dann gehen wir ein bisschen tiefer in das Thema Vibe Coding und sprechen darüber, wo die Qualität bricht und die Grenze zwischen Prototyp und Produktivumgebung.
Okay, und bis dahin bleibt wie immer neugierig. Und Patrick, relativ wichtig, hört man eigentlich den Mikrounterschied?
Man hört den Mikrounterschied. Ich hoffe, dass es auch nach den ganzen Effekten und Filtern, die ich rüberknalle, immer noch so gut klingt. Aber ich glaube, klingt jetzt schon amtlich.
Okay.
Dann bis dann. Tschö.
Ciao.
Ja.